Jetzt habt ihr schon eine Weile zugehört. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich möchte nämlich an etwas erinnern, was vor einiger Zeit hier stattfand. Vielleicht leuchtet da noch was auf. Es gab eine Predigtreihe über Abraham. Und ehrlich gesagt nicht nur über ihn, sondern auch immer wieder über Sarah, seine Frau. Klingelt da was? So die Älteren unter uns erinnern sich? Paulus nennt ja diesen Mann, diesen Vater des Volkes Israel, einen Vater des Glaubens. Und genau darauf haben wir die Abrahamsgeschichten untersucht. Wie war denn seine Glaubensreise und was kann das für unsere Glaubensreise bringen? Im März des Jahres gab es die letzte Predigt in dieser Reihe. Es ging um zwei Weisen, Gott zu begegnen. Ja, man kann vor lauter Angst zur Säule erstarren und zuversichtlich mit Gott in die Zukunft gehen. Auch wenn die Zukunft schwierig sein mag. Auslöser der gesamten Abrahamsgeschichten ist ja eine Herausforderung, vor die Abraham gestellt wird, überraschend gestellt wird. Ein großer Aufbruch. Mach dich auf, geh aus deinem Vaterland, deiner vertrauten Umgebung, brich auf in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Und damit verbunden eine große Verheißung. Aus dir geht ein großes Volk hervor, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Ich denke, ihr seid jetzt wieder ein bisschen drin im Thema. Abraham und seine Frau Sarah waren schon bei ihrem Aufbruch ein, wir würden sagen, älteres Ehepaar, vielleicht so 75 oder so, nach damaliger Zeit schon uralt. Jetzt waren sie seit 25 Jahren unterwegs, immer mit dieser Verheißung im Ohr. Alles, was ihnen dazu fehlte, war der allererste Anfang. Ein Sohn. Also wie bitte soll sonst ein Volk aus ihnen entstehen? Und jetzt von der Erfüllung der Verheißung lese ich euch, ich habe gedacht, ich muss diese Predigtlinie nochmal aufnehmen, denn das können wir ja nicht auslassen. Ja? Das ist in Genesis, das ist das erste Buch Mose, 21. Der Herr dachte an Sarah und tat an ihr, was er angekündigt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Es war genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaak. Als Isaak 8 Tage alt war, beschnitt er ihn genau wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war bei Isaaks Geburt 100 Jahre alt. Sarah aber sagte, Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Noch nie hat Abraham es erlebt, dass ihm einer die Nachricht brachte, deine Frau Sarah stillt ein Kind. Aber jetzt, in seinem Alter, habe ich ihm noch einen Sohn geboren. Isaak, viele von euch wissen, in der Kultur im alten Orient ist ein Name ja Programm. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, Gott möge freundlich lächeln, das heißt Isaak, ja? Oder auch Gott lacht. Schöne Vorstellung. So klingt es also, das Lachen Gottes. Vorher in den Abraham-Geschichten wurde ja schon öfter gelacht, vielleicht erinnert ihr euch, Abraham hatte zum Beispiel gelacht, im Kapitel 17 hören wir davon, Gott hat ihm gerade diese großartige Ankündigung gemacht, ja, ein Volk, Segen für alle Völker und Abraham fällt auf sein Gesicht, also nicht aus Versehen, sondern Geste tiefster Anbetung, und lacht sich heimlich kaputt. Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte bei sich, ich bin 100 Jahre alt. Wenn er jetzt sagt, da stimmt was mit der Zählung nicht. Ja, das ist nicht ganz logisch. Da soll mir noch ein Sohn geboren werden und Sarah ist 90, da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen. Also die Zahlen lassen wir jetzt mal weg, die sind orientalisch. Aber auch Sarah hat gelacht. Als Gott noch einmal das Paar besuchte und den Sohn ankündigte, heißt es, sie lachte in sich hinein, jetzt wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen und mein Mann ist auch viel zu alt. Jetzt lachen sie wieder, die beiden. Aber ihr werdet euch vorstellen können, dass der Klang des Lachens sich komplett verändert hat. Sie lachen nicht mehr bitter über Gottes Ankündigung, weil das doch nicht sein kann, sondern befreit, weil alles wahr geworden ist. Und sie sind einfach glücklich. Aus ihren Sätzen klingt ja diese Freude und dieses Staunen. Wenn man 25 Jahre auf etwas wartet, was einem verheißen ist, und dann passiert es. Abraham glaubte, er zweifelte, er glaubte wieder. In seiner Vertrauensbeziehung zu Gott gab es ja erhebliche Schwankungen, von denen wir ja einige nachgegangen sind. Hoffnung, Glaube, Zweifel, Angst. Und wenn ich diese Begriffe so nenne, kommen sie dir vielleicht bekannt vor. Und vielleicht nicht nur die Begriffe. Hoffnung, Glaube, Zweifel, Angst. Immerhin, Gott lässt ihn ja nicht los. Er bekräftigt immer wieder seine Zusagen. Und Sarah ging diesen Weg mit. Sicher oft auch als Leidende. An vielen Texten wird das deutlich. Eine Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft. Und doch ist es erstaunlich, wie bedeutsam auch ihre Rolle wahrgenommen wird in diesen Geschichten. Was hier beschrieben wird, ist ja eine lange Strecke des Glaubens. Aber jetzt, was für ein Tag, 25 Jahre geglaubt und dann liegt er in ihren Armen, der Sohn der Verheißung. Ein Grund zu feiern, das tun sie dann auch, sie lassen es ordentlich krachen. Genesis 21,8, also der nächste Vers, Isaak wuchs und gedieh, als er von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Sarah jubelt, wer hätte Abraham zu sagen gewagt, Sarah werde noch Kinder stillen. Das hätte kein Mensch sagen können. Das hatte Gott ihnen gesagt. Aber sie hatten ja alle gelacht. Aber jetzt ist es sichtbar. Sie ruhen sich aus. Anspannung fällt von ihnen ab. Sie können durchatmen. Wahrscheinlich auch in der Weite und Freiheit Gottes. Alles hing an der Verheißung. Abrahams Glaube bedeutete, sich an Gottes Wort zu halten und ihm zu vertrauen. Das, was er von ihm empfangen hat, was er gehört hat. Glauben heißt ganz häufig, Spannung durchzuhalten, auch durchzutragen. Auch wenn wir zwischendurch schon mal müde werden, wenn wir zwischendurch aufgeben wollen, auch mal richtig frustriert sind, wenn Umstände lauthals dagegen sprechen. Solche Situationen sind gar nicht so besonders. Im Alten wie im Neuen Testament gibt es jede Beispiele für diesen Spannungsbogen des Glaubens. Und weil es, glaube ich, viele von uns, auch uns als Gemeinde betrifft, möchte ich euch in der Predigt einige dieser Bögen vor Augen stellen. Ihr habt von Dietmar die Geschichte gehört von dem hilfesuchenden Hauptmann. In der Mitte dieser Geschichte steht der Satz, er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und ging. Wir haben das in der Frauenstunde der vergangenen Woche genauer betrachtet. Dieser Mann hat ja einen durchaus langen Weg hinter sich, als er Jesus persönlich sein Anliegen vortrug. Ja, also ich finde so 28 Kilometer Luftlinie, aber über geschlängelte Pfade. Ein Weg voller Unruhe, voller Sorge um seinen Sohn, Sehnsucht nach Heilung. Und Jesus wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen distanziert in dieser Geschichte. Warum erklärt er sich nicht bereit, sich sofort mit dem Vater auf dem Weg zu dem Todkranken zu machen, um ihn dort zu behandeln? Ja, ich sehe dein Sohn natürlich, dein Herz, ich komme sofort mit. Aber der Beamte besaß genug Glauben, Jesu Zusage zu akzeptieren. Obwohl er ja noch nichts wissen konnte und noch nichts fühlen. Er umklammerte förmlich diese Verheißung, dein Sohn lebt. Sein Rückweg, ich stelle mir vor, der war unsagbar lang. Stunde für Stunde brachte er hinter sich, eine ganze Nacht lief er und unruhige Gedanken werden sein Herz bestürmt haben. Haben meine Knechte, wenn sie mir entgegenkommen, verquollene Augen? Werden sie mit Tränen erstickter Stimme sagen, es ist passiert, das Schreckliche. Irgendwann kommen sie ihm tatsächlich entgegen und sie sagen, er lebt. Und dann diese Frage, wann ist denn das passiert? Wann war die Wende? Gestern um 1 Uhr mittags? Und der Mann weiß ja, Jesus war's. In manchen Situationen sind ja auch Stunden wie Tage und Jahre. Dieser Mann ergriff Gottes Wort und er hatte den Mut, daran festzuhalten, weiterzugehen, bis er die Erfüllung der göttlichen Zusage sah. Der Bogen seines Glaubens umspannte nun einen, wenn auch sehr langen Tag. Ein anderes neutestamentliches Zeugnis findet sich in der Apostelgeschichte. Gleich 1. Kapitel 4 bis 8. Als Jesus wieder mal bei ihnen war, bei den Jüngern, der Auferstandene bei den Jüngern, und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien, bis ans äußerste Ende der Erde. Und die Jünger vertrauten diesem Wort, ja, sie liefen nicht gleich los, sie zogen sich erstmal zurück. Ich meine, sie hatten was Irrsinniges erlebt, ja, die Auferstehung. Aber sie warten 10 lange Tage, sie sahen nichts, fühlten nichts, wussten nur, der Geist wird kommen. Sie blieben zusammen, lobten Gott, vielleicht bekannten sie ihre Sünden, vielleicht ordneten sie ihr Leben neu, ich kann es nur vermuten. Und dann passierte es, der Geist war gekommen, die Verheißung war realisiert und alles war überwältigend klar. Und in der Apostelgeschichte steht, dass sich an dem Tag 3000 Menschen zu Christus bekehrten und auch getauft wurden. Den Muskelkater möchte ich mal haben. Wir können uns ein Beispiel dran nehmen, wie die sicherlich bis in den Morgen hinein gefeiert und getanzt haben. In diesem Fall lag zwischen Verheißung und Erfüllung ein Zeitraum von 10 Tagen. Es gibt noch andere biblische Beispiele. Lukas 2, 25 bis 32, da ist von einem Simeon die Rede. Manchen von euch bekannt aus der Bibel. Er lebte in Jerusalem, ein Mann namens Simeon. Er war fromm, hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Er war vom Geist Gottes erfüllt und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht sterben, bevor er den von Gott versprochenen Retter mit eigenen Augen gesehen habe. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes, ging in den Tempel. Als die Eltern das Kind dorthin brachten, die Eltern, Maria und Josef, das Kind, Jesus, und es Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen, du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Das sagt er, und da sieht er eigentlich nur ein Baby. Ich weiß nicht, wann er diese Offenbarung bekommen hat, aber er hielt an seiner Verheißung fest. Mit ein bisschen Fantasie könnte man auch sagen, ich vermute, der Mann wäre ohne diese Verheißung längst tot, wenn ihn die Erwartung der Zusage Gottes nicht am Leben gehalten hätte. Er hat ein Wort von Gott bekommen und das will er dann auch noch sehen. Herr, ich kann doch nicht sterben. Es steht noch was aus. Du hast es mir versprochen. Und da vergingen Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Aber er schaute, was er geglaubt hatte. Und das Versprechen, was da mit Jesus in Erfüllung ging, das war ja auch schon 1000 Jahre alt. Was ein langer Bogen. Und ein letzter Hinweis zum Thema Warten auf die Erfüllung einer Verheißung. Es geht um ein Wort, das Jesus seiner Gemeinde gesagt hat, der auferstandene Jesus. Wir lesen es in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, Kapitel 22, 20. Da sagt er nämlich: Ja, ich komme bald. Bald? Also die ersten Christen hat das ungeheuer beflügelt. Wenn wir mal alle Stellen im Neuen Testament unterstreichen würden, die direkt oder indirekt von der Wiederkunft Jesu handeln, wir wären erstaunt, wie viele das sind. Für die ersten Christen war das Kommen Jesu in Herrlichkeit, also wenn er wiederkommt und alles in Ordnung bringt, kein Thema von vielen, sondern das war das Zentrum, das helle Zentrum ihrer Hoffnung. Nun sind bekanntlich inzwischen 2000 Jahre vergangen. Man könnte fragen, ob die ersten Christen mit dieser Erwartung ein bisschen übertrieben haben. oder ob sich das Thema nach 2000 Jahren vielleicht sogar erledigt hat. Und doch bekennen ja Christen bis heute mit großer Gewissheit, Jesus kommt wieder. Ich würde es auch bekennen und viele hier im Raum würden das tun. Nun, es gibt auch welche, die ziehen daraus merkwürdige Konsequenzen. Das wird dann so sektiererisch. Ja, man zieht dann weiß gekleidet, verkauft alles, zieht weiß gekleidet auf einem Berg, weil man hat irgendwie errechnet, wann er genau wiederkommt. Das ist schon ein paar Mal tragisch schiefgegangen. Aber die Tatsache ist, wir alle gehen, wissend oder ahnungslos, auf diesen Tag zu, an dem Jesus wiederkommt. Wie ein riesen Regenbogen steht das über uns. Und vielleicht brauchen wir diesen Blick manchmal, wenn wir so im Alltagsklein-Klein kaum noch hochgucken. Nun, 2000 Jahre sind eine lange Zeit und keiner weiß, wie lange es noch dauern wird. Aber Jesus wird sein Versprechen einlösen und das wird ein Tag der Freude, weil diese Welt neu ganz anders geschaffen wird. Weil der rechtmäßige Herr des Universums endlich Zügel in die Hand nimmt. Weil er richtet. Also dass er richtet, ist in der Bibel eine total gute Nachricht, weil er richtet die Dinge wieder her. Ja, er stellt die richtige Ordnung wieder her. Die Opfer können aufatmen. Und am Abend jenes Tages werden wir eine wunderbare Party feiern. Und wenn ich mal so sagen darf, die Bibel spricht in ihrer eigenen Welt ein bisschen anders von, sie spricht von der Hochzeit des Lammes. Und dann wird der Glaube zu einer Erfahrung. Wird ein Schauen, sagt die Bibel, ja, vom Glauben zum Schauen. In diesem Kapitel im Leben Abrahams geht es um den Spannungsbogen des Glaubens. Das kann ein Tag sein, das kann ein halbes Leben sein. In diesem Fall sind es 2000 Jahre. Wartezeiten gehören zu unserem Glauben. Es kann um Stunden gehen. Sie können sich leidvoll in die Länge ziehen. Jeden Sonntag beten Gottesdienstmitarbeitende eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes nochmal für diesen Gottesdienst. Ja, da ist die Wartezeit dann vielleicht 2 Stunden. Ja, danach schauen wir uns in die Augen und sagen, jo, danke Gott, du hast gesprochen, wir haben was gehört von dir und andere auch. Glaube kann schon nach kurzer Zeit zur Erfahrung werden, aber ihr wisst alle, dass es manchmal länger dauert. Immer wieder haben Christen gebetet, dass ihre Kollegen, Freunde, Kinder, Eltern zum Glauben an Jesus Christus finden und das steht noch aus. Und sie beten einen Monat und ein Jahr und 5 Jahre. Und manchmal schenkt ihnen Gott eine innere Gewissheit. Das wird geschehen. Mach dir keine Sorgen. Von da an wird ihr Glaube gestärkt. Sie danken Gott dafür. Wenn du einen Menschen kennst, der nach wie vor dem Glauben gegenüber ablehnend ist und du betest schon so lange für diesen Menschen, sag nicht, das ist jetzt so, Gott will das nicht, 5 Jahre reichen. Gottes Zeitpläne sind manchmal anders. Das kann man in verschiedene Lebenssituationen hineindenken. Ich denke an die Eltern älterer Kinder. Du hast vielleicht eine Tochter und einen Sohn, die dir sehr wehtun, weil sie einen Lebensstil praktizieren, zu dem du nicht stehen kannst und der mit dem Glauben an Christus nicht gut vereinbar ist. Mit ihrem Verhalten rebellieren sie, vielleicht auch gegen dich, vielleicht gegen Gott. Du kannst nichts tun. Du hast Gott bereits um Vergebung für deinen Anteil am Fehlverhalten deiner Kinder gebeten. Das ist natürlich immer wichtig und das Erste. Aber du hast ihm oft in den Ohren gelegen, er möge deiner Tochter, deinem Sohn doch Umkehr schenken. Zeichnet sich nichts ab. Ich bitte dich, verliere nicht diesen Spannungsbogen des Glaubens. Ich glaube, es gibt diese Spannungsbögen auch in Gemeinden. Und manche verlieren die Geduld. Wann erleben wir den Aufbruch, auf den wir so lange hoffen? In irgendeiner Nachbargemeinde der Nachbarstadt ist doch schon so lange schon so viel mehr zu sehen. Ich glaube, ich kann dir einen Eindruck von Gott weitergeben. Verlier die Geduld nicht. Es ist schon im Gange. Aber prüf auch immer, prüfe auch deine Erwartung, ob es dabei vielleicht mehr um dich geht, als um Gottes Aufträge. Um deine Vorstellung, wie es zu laufen hat. Oder sind wir wirklich an Gottes Vision für die Gemeinde dran? Wenn wir da dran sind, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass das nicht auch geschieht. Es geht immer um sein Wort. Es geht um seine Verheißung. Bist du bereit, dieses Wort zu nehmen und festzuhalten und zu sagen, ich lasse mir meine Hoffnung, was auch immer dir jetzt vor Augen steht, nicht aus den Händen reißen. Ich gehe mit dem Wort weiter. Vielleicht kann ich manchmal nicht gehen, na dann krieche ich. Aber ich will bei der Verheißung, die Gott mir oder uns gemeinsam gegeben hat, bleiben. Ich will an den Punkt gelangen, an den Gott das sichtbar macht. Eine neue, intensive Erfahrung mit Gott. So wie Simon es macht. Ja? Jetzt kann ich in Frieden sterben. Vielleicht ist er noch gar nicht gestorben. Aber er sagt, das Wichtigste in meinem Leben ist passiert. Es kann auch eine ganz alltägliche Bitte sein, eine Bitte um einen Arbeitsplatz. Wenn dir Gott eine Zusage gegeben hat, dann gib nicht auf. Sag nicht, ah, das wird bei mir nicht klappen. Geh weiter, bewirb dich, geh Schritte. Häufig kommt es auf diesem Weg zu Ermüdungserscheinung. Wir glauben, keine Kraft mehr zu haben. Es dauert alles so lange. Und ich glaube, dass Gott uns in solchen Situationen, wenn wir müde werden, dafür nicht verdammt. Vielmehr blickt er uns an und sagt, du, aber mein Wort gilt immer noch. Ergreife es neu. Lass noch einmal dich in diese Spannung hineinnehmen. Was Gott spricht, geschieht. Und am Ende steht Jesus Christus, der sagt, und das sind die letzten Worte der Bibel, der aber, der dies alles bezeugt, sagt, ganz gewiss, ich komme bald. Und dann ergänzt der Schreiber der Offenbarung, also Johannes, Amen, komm doch, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Vielleicht stehst du mitten in so einem Spannungsbogen des Glaubens. Vielleicht hast du aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass so ein Spannungsbogen zu einem guten Ende gekommen ist und du von Gott gesehen hast, was er dir verheißen hat. Manchmal war es vielleicht genau das, was du gedacht hast. Manchmal war es vielleicht auch eine Überraschung. Und vielleicht kannst du anderen auch davon erzählen, um ihnen Mut zu machen. Dann würde ich jetzt Gelegenheit dazu geben. Es muss natürlich so sein, dass es öffentlich gesagt werden kann. Also dürfen wir nicht von jemand anders erzählen, sondern wir erzählen von uns selber. Aber vielleicht habt ihr das mal erlebt und sagt, das mit dem Spannungsbogen, sei es einen furchtbar langen Tag, sei es viele Jahre, das habe ich in meinem Leben erlebt. Kann jemand was dazu sagen, wie das war und was euch geholfen hat auf diesem Weg? Überlegt mal einen kleinen Moment. Dann würde ich euch einladen, es zu erzählen.